glaube, die Situation, wenn ich jetzt so überlege, die gab es eher zwischen meiner Mutter und meiner Oma und zwischen mir und meiner Mutter. Also, dass ich quasi gesagt habe, mach das nicht mehr länger mit, du kannst das nicht, du überforderst dich, es ist zu viel und du gehst über deine Kräfte.
Mit Pflegeleben, der Begleitpodcast für pflegende Angehörige.
Hallo und herzlich willkommen im Podcast mit Pflegeleben, der Begleitpodcast für pflegende Angehörige. Mein Name ist Viktoria Graul und zusammen mit meinen Gästen bekommst du hier Impulse für ein achtsames und selbstbestimmtes Leben bei der Betreuung und Pflege von Angehörigen. Heute wollen wir mal über ein Thema sprechen, das viele früher oder später beschäftigt auf ihrer Pflegereise. Wie redet man eigentlich über Hilfe und Pflege von außen, wenn jemand sie braucht, aber partout nicht annehmen will? Es fängt ja in der Regel mit kleinen Veränderungen im Alltag an. Termine werden plötzlich immer häufiger vergessen, die Körperpflege lässt nach oder die Wohnung ist nicht mehr so sauber wie früher. Dahinter können viele Dinge stecken, die einen schämen sich, offen darüber zu reden. Die anderen wollen vielleicht eine Diagnose nicht wahrhaben. Ja, und womöglich unterstützt du anfänglich selbst, merkst aber schnell, das wächst dir über den Kopf und professionelle Hilfe und Entlastung muss her. Eine verzwickte Situation. Grundsätzlich bringt es da auch wenig, einfach im Alleingang einen Pflegegradantrag zu stellen, ganz abgesehen davon, dass das ohne entsprechende Vollmacht rechtlich gar nicht zulässig wäre. Spätestens, wenn das Begutachtungsprozedere losgeht und die betroffene Person immer wieder sagt, ich kann das alles, mindert das natürlich die Erfolgschancen des Antrags erheblich. Daher wollen wir heute mal schauen, wie du einen Weg finden kannst, einen kühlen Kopf zu bewahren, ne? Beim Stichwort Pflegeabwehr und Pflegeverweigerung und wie du achtsam im Gespräch bleibst. Es gibt natürlich noch solche Situationen, wo eine wirkliche Bedrohungslage herrscht mit Selbst- und Fremdgefährdung. Darum soll es sich heute aber nicht drehen. Okay, genug der langen Vorrede, jetzt geht's ans Eingemachte. Mein erster Gast hat inzwischen zu genau diesem Dilemma, wenn sich jemand externer Hilfe verweigert, eine ganz klare Haltung entwickelt.
Also das würde ich sagen, das habe ich irgendwo auch daraus gelernt oder mitgenommen. Auch wenn es Widerstände gibt, manchmal muss man denen, die gepflegt werden, auch was zumuten. Auch wenn sie das nicht möchten. Hilfe holen und nicht sich alleine da durchschlagen.
Das ist Elke. Sie ist 53 Jahre alt und wohnt in Nordrhein-Westfalen. Und hier im Podcast teilt sie mit uns ihre Erfahrungen bei der Pflege ihrer Oma. Die hatte eine Pflegesituation, die hatte schleichend begonnen. Elke sagt, der Startschuss ist etwa 2003 gewesen. Da war ihre Oma Anfang 80 und sie hatte nach einer Hüftoperation durch die Narkose eine demenzähnliche Phase gehabt. Ihr Zustand hatte sich dann wieder gebessert, auch durch einen Reha-Aufenthalt. Aber in den Folgejahren hatte Elkes Oma immer mehr Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben benötigt, einfach auch, weil sie älter wurde und ja auf die 90 zuging. Und auch ihr Kurzzeitgedächtnis hatte zunehmend nachgelassen. Hauptverantwortlich für die Pflege der Oma war zu diesem Zeitpunkt Elkes eigene Mutter, die auch ins Haus der Oma gezogen war und zeitweise auch Elkes an Demenz erkrankte Großtante gepflegt hatte. Da lief also viel zusammen und Elke sagt, es gab da so einen Satz bei ihrer Oma, der fiel häufiger. Es kommt mir kein Fremder an meine Figur. Und den hatten alle respektiert und der hat der Familie die Richtung vorgegeben. Wie hat sich das denn dann geäußert im Familienalltag? Dass Elkes Oma partout keine professionelle pflegerische Hilfe annehmen wollte.
Für meine Mutter war es die extremsten Auswirkungen, weil sie auch im Prinzip meine Oma gar nicht mehr alleine lassen konnte, weil sie nur unruhig war, wenn sie nicht zu Hause war. Was passiert da so lange, wenn sie jetzt alleine ist? fällt sie, macht sie, also als sie noch körperlich ein bisschen auf dem Damm war, macht sie irgendwelchen Blödsinn, passiert was zu Hause. Meine Kinder waren ja noch relativ klein und hatten auch ein sehr enges, liebevolles Verhältnis zu meiner Mutter, also zu ihrer Oma. Sie hat hinterher ganz viel davon verpasst, weil sie eigentlich die Zeit nicht hatte, es mit den Enkeln zu verbringen. Oder ja, das ist einfach dann, da hat sie ziemlich viel Zeit, würde ich sagen, auch dann verpasst nachher. Und eben dieses Tag und Nacht nicht abschalten können. Und auch körperlich an die Grenzen zu gehen. Es dreht sich gedanklich alles, gesprächmäßig. Also mit meiner Mutter habe ich das Gefühl, habe ich manchmal jahrelang nur über Pflegeprobleme gesprochen. Das ist bestimmt schon das Leben der Angehörigen komplett. Es dreht sich eigentlich um diesen Mittelpunkt Pflege, versucht man den Rest irgendwie hinzukriegen. Und für mich war es so, ich war ja nur immer in zweiter Linie betroffen, bis auf den Schluss. Da war ich quasi, bin ich dann von einem Tag auf den anderen komplett in die Pflege eingestiegen. Und vorher war es für mich so, wenn sie mal irgendwie weg musste oder wollte, wenn sie was vorhatte, dann musste ich eben da sein und einspringen. Und ja, das ist, war im Familienalltag ist das nicht einfach. Also wenn man selber gerade in einer Situation ist, wo man ja eine Familie hat, jüngere Kinder hat, eine Arbeit hat und dann da immer noch irgendwie zwischendurch auch mit einspringt.
Gab es denn eigentlich mal so eine Situation zwischen dir und deiner Oma, wo du dann einfach mal den Elefanten im Raum angesprochen hast?
Ich glaube, die Situation, wenn ich jetzt so überlege, die gab es eher zwischen meiner Mutter und meiner Oma und zwischen mir und meiner Mutter. Also, dass ich quasi gesagt habe, mach das nicht mehr länger mit, du kannst das nicht, du überforderst dich, es ist zu viel und du gehst über deine Kräfte. Das ist das Problem, war da ja dann auch, dass man mit jemandem, der zunehmend dement wird, auch Dinge nicht mehr so ausdiskutieren kann. Also, dass man jetzt sagen könnte, meinetwegen, guck mal, wenn er das, Mama ist da jetzt ewig und da überfordert, wenn du das jetzt, erstens, wie gesagt, sie sah das nicht so, weil sie ja selber auch immer noch der Meinung war, solange sie noch rumkrauchen konnte, war sie auch der Meinung, sie kommt alleine zurecht. Das geht ja auch vielen so. Die sehen gar nicht, was ihre Angehörigen alles schon übernehmen. Das geht ja vielen, vielen Älteren so. Und dann kommt dazu die Demenz, dann sehen die das schon gar nicht. Also auch in ihrer Demenz sind sie ja immer noch der Meinung, sie würden jeden Tag für sich kochen und das wäre höchstens mal eine Ausnahme, dass das jemand übernimmt oder sie haben das alles noch im Griff. Meine Oma war in jungen Jahren, was ja für die Generation ganz ungewöhnlich war, ist sie mal zur Olympiade nach Rom gefahren. Ich weiß nicht, wann das war. Das muss in den 50er Jahren, weiß ich nicht, wann die Olympiade in Rom war. Alleine mit dem Auto. Das machten Frauen damals noch nicht. Meine Oma machte sowas. Und sie war auch immer noch der Meinung, sie könnte immer noch mit dem Auto bis Rom fahren. So, da fuhr sie schon Jahre kein Auto mehr. Also das ist ja, sie hatte ja selber gar nicht die Wahrnehmung, dass sie ein Pflegefall ist. Für sie gab es ja kein Problem oder wenig Problem. Und dann ist das ganz schwer, jemandem zu sagen, wir haben aber ein Problem. Ne? Weil sie hatte ja das Problem nicht. Sie war ja, sie hatte ja alles im Griff aus ihrem Empfinden.
So, wie du dir jetzt vorstellen kannst, ging das natürlich nicht ewig so weiter. Irgendwann, ja, musste mal der Knoten platzen. Und das war 2011, irgendwann im Herbst, gegen 3 oder 4 Uhr in der Frühe. Also ungefähr 6 Jahre sind da bereits ins Land gezogen, in der die Pflegesituation für die Familie immer belastender geworden war. Elke beschreibt diesen Wendepunkt als eine Verzweiflungsnacht.
Meine Mutter war innerhalb des Hauses, inzwischen hatte sie ihren Schlafraum verlegt, schon unter den Schlafraum meiner Oma, und damit sie hörte, wenn irgendwas war nachts. Und es gab dann die Situation, da war meine Oma aus dem Bett gerutscht und saß vorm Bett. Und meine Mutter hatte nachts das gehört und ging hin und versuchte ihr zu helfen. Und es war kalt, sie fühlte sich hilflos, sie war überfordert. Und im Grunde, irgendwann saß sie mit Oma vorm Bett und weinte und die Welt brach zusammen. Und das war der Punkt, wo dann ich auf den Plan kommen konnte und sagen, so jetzt rufen wir den Pflegedienst an und jetzt wird alles eingestielt. Und da haben dann im Prinzip, hat meine Mutter eingesehen, dass sie da einfach keine Rücksicht nehmen kann mehr. Also sie wollte es schaffen, meine Oma zu Hause zu pflegen und nicht abgeben zu müssen. Und da habe ich gesagt, dann hast du keine Wahl. Also entweder wir müssen jetzt den Pflegedienst einschalten oder es klappt zu Hause nicht mehr. Und das war dann die Erkenntnis in dieser Nacht, wo sie da wirklich verzweifelt war.
Gleich am nächsten Tag hat die Familie einen Antrag auf damals noch Pflegestufe gestellt und einen ambulanten Pflegedienst eingebunden, den man ja schon direkt mit der Antragstellung eines Pflegegrads beauftragen kann. Elke sagt, ihre Oma bekam zunächst die damalige Pflegestufe 2 und als sie ungefähr ein Jahr später komplett bettlägerig geworden war, Pflegestufe 3, was ungefähr dem heutigen Pflegegrad 5 entspricht. Ja, und 2015 war dann das Jahr, in dem Elkes Oma im Alter von 96 Jahren zu Hause verstorben ist. Insgesamt dauerte die Pflegesituation also etwa 10 Jahre. 4 davon hat die Familie mit Unterstützung professioneller Pflegekräfte gestemmt. Wie hat sich das denn angefühlt in dieser Zeit, diese Verantwortung endlich teilen zu können?
Ja, das ist eine Riesenerleichterung. Und auch so, man bekommt mehr Sicherheit. Hat jemanden, den man rufen kann, zum Beispiel, wenn irgendwas ist. Wen soll man rufen sonst, wenn man keine Pflegestufe hat und keinen Pflegedienst mit im Boot hat? Dann ist es ja immer gleich der Krankenwagen, den man ruft. Und Krankenwagen heißt, ihr kommt ins Krankenhaus. Und man steht mit der Situation eben nicht mehr alleine da. Und eine professionelle Einschätzung. Es war ja nachher auch so, meine Oma wurde natürlich auch immer weniger. Die hat sich nachher wund gelegen. Jetzt 6 Jahre war sie bettlägerig. Und dann kann man trotz entsprechender Matratze und trotz ständigen Lagerns und so weiter, kriegt man irgendwo eine Dekubitusstelle und dann ist das Theater da. Und da ist dann schon toll, wenn man da oder auch einfach wichtig, dass man da jemanden hat, der da drauf guckt, der weiß, Mensch, die Salbe können wir noch probieren und hier haben wir ein Entlastungspflaster und da haben sie einen Ring, auch diese ganzen Pflegehilfsmittel, wovon man ja keine Ahnung hat erstmal oder wenig. Da haben eben die Pflegekräfte eine ganz andere Erfahrung, was man da eben noch machen könnte und wo man es beantragen könnte und so. Das kam natürlich auch dazu. Diese ganze Sache ist ja auch sehr, sehr bürokratisch. Man kann das ja alles irgendwo sich eine Unterstützung, man hat ein Budget dafür, man kann sich davon was wiederholen, das weiß man alles nicht. Man macht das alles so immer so aus eigener Tasche, weil man das eben meint, das gehört eben dazu. Aber da hilft dann eben auch der Pflegedienst, der sagt, Mensch, hier musst du das beantragen und da kannst du das einreichen und so. Das ist dann schon auch sehr hilfreich.
Kommen wir jetzt mal zu ganz praktischen Tipps. Wie kannst du mit solchen Abwehrreaktionen umgehen, wenn jemand professionelle Hilfe ablehnt? Und zwar am besten so, ne, dass sich das Ganze nicht wie bei Elke und ihrer Familie über Jahre festfährt und dann, bäm, eskaliert. Dazu habe ich mich mit Andrea Ditzun unterhalten. Das Thema Älterwerden kennt sie aus der Wissenschaft, denn sie ist studierte Sozialarbeiterin und Gerontologin. Seit 2005 ist sie in der Beratung rund ums Alter und Pflege aktiv. Und heute leitet sie den Pflegestützpunkt Pankow in Berlin und engagiert sich als Sprecherin der Berliner Pflegestützpunkte. Und genau diese Herausforderungen rund um Pflege und Ablehnung kennt Andrea Ditzun aus ihrer täglichen Beratungsarbeit. Solche Eltern-Kind-Konstellationen sind dann ganz klassisch, also dass erwachsene Kinder bei der Pflege ihrer Eltern zu Hause mit eingestiegen sind und sich gerne externe Hilfe dazunehmen wollen, diese aber vehement abgelehnt wird.
Was sicherlich hilfreich ist für mich als angehörige Person, wenn ich das beobachte und das thematisieren möchte, sich vorher zu überlegen, was ist denn meine Haltung zu dem Thema? Wie ist da mein Standpunkt? Ja, um vielleicht auch ein Angebot ganz konkret zu formulieren, einerseits, oder aber auch andererseits, wenn notwendig, eine Grenze zu ziehen, wenn Erwartungen, Wünsche formuliert werden, die sich nicht mit denen von mir als pflegende Angehörige decken. Das wäre sicherlich ein wichtiger erster Schritt, also sich selber klarzumachen, was ist meine Rolle, was ist meine Position in dieser Gemengelage und ja, wie ich dann mit meiner angehörigen Person, die möglicherweise pflegebedürftig ist, spreche, hängt ja sehr davon ab, in was für einem Beziehungsgefüge befinden wir uns. Und sind solche Themen auch in der Vergangenheit so oder so ähnlich schon besprechbar gewesen, kann ich das sehr wahrscheinlich sehr viel offener thematisieren und ansprechen, als wenn es hier ein gestörtes Eltern-Kind-Verhältnis gibt, wo auch die Vertrauensbasis unter Umständen nicht gegeben ist. Macht womöglich auch einen Unterschied, ob das Thema Vorsorge bereits geregelt ist, also ob eine Vollmacht erteilt wurde und im Rahmen der Vollmachterteilung das Thema Gesundheit und Pflege schon mal in der Familie besprochen wurde, zu dem Thema auch schon mal Wünsche geäußert wurden. Die kann ich dann natürlich wunderbar aufgreifen und auch in das Gespräch mit einflechten, anders als wenn es eben keine Vollmacht gibt, als wenn diese Themen vorher überhaupt noch nicht besprochen worden sind. Und letztlich, wenn ich dann aber so ein Gespräch führe und merke, es gibt Widerstände, es gibt Ablehnung, kein Wollen, keine Bereitschaft, keine Möglichkeit, Hilfen auf den Weg zu bringen und zu organisieren, ist auch dann wieder erstmal zu überlegen, was heißt das für mich als pflegende Angehörige? Verändert sich dadurch meine Rolle und meine Position? Deshalb meinte ich eingangs, ist es so wichtig, selber erstmal einen Standpunkt zu haben. Aber gegen die Widerstände, gegen Wunsch und Wille einer Person, da ist dann eher die Frage, was habe ich noch für Möglichkeiten, Überzeugungsarbeit zu leisten? Steht der Tropfen höhlt den Stein, den Spruch kennen wir. Ne? Einfach Angebote und Möglichkeiten immer wieder zu formulieren, vielleicht auch zu gucken, wen kann ich sonst noch einbinden in Gespräch. Gibt es vielleicht eine Vertrauensbeziehung zur Hausarztpraxis, die man da vielleicht mit einbinden kann oder ähnliches? Das ist sicherlich ein Drahtseilakt an vielen Stellen, wo man sieht, da ist eigentlich Hilfebedarf und man möchte reingehen und unterstützen, aber es wird nicht gewünscht. Das ist oft schwer auszuhalten. Da kann auch helfen, sich im Rahmen der Selbsthilfe gleich betroffenen Menschen anzuschließen, auszutauschen, über Strategien und Wege zu sprechen beispielsweise.
Andrea Ditzun findet übrigens auch, wenn man in so einer schwierigen Situation wie Elke steckt, ist es völlig legitim abzuwarten nach dem Motto, wir lassen es laufen bis zu dem Moment, wo es eskaliert. Weil wenn dann eine akute Krise entsteht und eine Einweisung in ein Krankenhaus die Folge ist, kann man diesen Moment ja auch nutzen, um an den Stellschrauben zu drehen. Also zum Beispiel den Krankenhaussozialdienst mit einbinden, um eben die Versorgung nach der Entlassung aus der Klinik auf den Weg zu bringen. Und dann erneut das Gespräch suchen und weiter hoffen, dass die Person bereit ist, Unterstützung zuzulassen. Ja, und apropos Gespräch, da braucht es ja schon Fingerspitzengefühl. Wie führt man denn so ein schwieriges Gespräch am besten?
Ich bin in meiner Beratung, und das empfehle ich auch pflegenden Angehörigen, sehr klar und sehr transparent und beschönige nichts. Und das würde ich grundsätzlich empfehlen. Ne? Also nicht um den heißen Brei zu reden, sondern Klartext zu sprechen. Und wem das in einem Gespräch nicht gelingt, könnte auch einen Brief schreiben, könnte auch eine E-Mail schicken. Ja, das ist ja, nur wenn es keine Gesprächskultur in der Familie gibt und diese Themen nie besprechbar waren, ist vielleicht der schriftliche Weg dann einfacher, ne, weil dann eben auch die direkte Reaktion nicht nötig ist und eben die adressierte Person Gelegenheit hat, darüber nachzudenken, das nochmal durchzulesen und für sich wahr und aufzunehmen und zu überlegen, okay, was ist das eigentlich? Und natürlich würde ich immer dazu raten, das sind ja so diese Standardempfehlungen auch der Gesprächsführung, mit Ich-Botschaften zu arbeiten. Nicht zu sagen, du bist, du hast, du kannst nicht, sondern ich nehme wahr, ich habe bemerkt, ich mache mir Sorgen. Von sich zu sprechen. Das ist sicherlich günstiger und hilfreicher, als ja in diesem Vorwurfston dann schnell zu verfallen, so wie es dann womöglich ankommt und angenommen wird. Und Was ich in einer Beratung häufig mache, ich frage nach, ne, was wünschst du dir als pflegende angehörige Person von deiner pflegebedürftigen Person? Und genauso kann ich als pflegende Angehörige fragen, was wünschst du dir denn eigentlich? Wie sollte es denn sein? Ne? Und da kommen dann vielleicht auch erstmal unrealistische Antworten, die man ja aber dann auch nutzen kann, wenn jetzt jemand sagt, na, ich wünschte, ich wäre wieder ganz gesund und fit und bestimmt wird das in 2-3 Monaten wieder sein wie vor 2-3 Jahren. Ne? Das dann zu nutzen und zu sagen, ist das wirklich realistisch? Es wäre ja schön, wenn. Und was können wir denn tun, um dieses Ziel zu erreichen? Da wären wir dann bei Reha und gegebenenfalls auch präventiven Angeboten. Und dann aber auch zu sagen, was machen wir denn, wenn sich dieser Wunsch nicht erfüllt? Also gemeinsam zu überlegen und eben ganz konkret auch die Wünsche der pflegebedürftigen Person zu hören, wahrzunehmen. Denn Widerstände haben ja oft auch damit zu tun, dass Menschen Angst vor Autonomieverlust haben, Angst davor haben, die Selbstständigkeit zu verlieren, was ja, wenn jemand pflegebedürftig ist oder wird, ganz real ist. Ne? Das ist ja ein Verlust von Selbstständigkeit. Ne? Aber Autonomie zu bewahren in der Wahrnehmung, dass ich, auch wenn ich Unterstützung brauche, gehört werde, mitgestalten kann, mitentscheiden kann. Das ist sicherlich ein Aspekt, der an der Stelle ganz wichtig ist.
Und das ist das Fazit.
Immer dranbleiben, nicht sofort resignieren, such das Gespräch wieder zu einem anderen Zeitpunkt. Dokumentier die Pflegesituation, vielleicht sogar mit einem Pflegetagebuch, so kannst du eine schleichende Pflegebedürftigkeit schneller erkennen. Manchmal hilft auch einfach ein sachliches Gespräch mit dem ausgebildeten Beratungsteam von regionalen Pflegestützpunkten oder anderen Anlaufstellen wie Betreuungsvereinen. Dort erhältst du auch Infos über Entlastungsmöglichkeiten und Vollmachten. Such den Kontakt zu Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, etwa in einer Selbsthilfegruppe. Kontakte findest du beispielsweise über Angehörigenvereine und NACOS, die nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Unterstützung von Selbsthilfegruppen. Eine Eskalation abzuwarten ist okay und mitunter sogar der einzige Weg, dass die Person, die du pflegst, über ihre und deine Grenzen nachdenkt. Guck, was dein Kräftehaushalt hergibt, was kannst du leisten, was willst du leisten und denk immer daran, dass du selbst Grenzen hast und auch deutlich machst, ist dein gutes Recht und wichtig, damit du selbst gesund bleibst. Wenn dir diese Folge von Mit Pflege leben, der Begleitpodcast für pflegende Angehörige, geholfen hat, dann abonniere diesen Podcast, empfiehl ihn deiner Familie und deinen Freunden, schenk uns 5 Sternchen im Podcast-Player deines Vertrauens und aktiviere die Glocke, um zukünftige Folgen nicht zu verpassen. Schau dir auch unbedingt das neue Angebot der Johanniter an, Mit Pflege leben, so heißt nicht nur der Podcast, das ist auch der Name einer App, die in allen App-Stores verfügbar ist. Dort erhältst du fundierte Informationen, klare Schritt-für-Schritt-Anleitungen, eine Übersicht über deine möglichen Budgets sowie praktische Organisationstools. Den Link zur Mit Pflege Leben App packe ich dir in die Shownotes und für Feedback, Fragen oder Erfahrungsaustausch schreib mir gerne an podcast@mitpflegeleben.de. Schön, dass du zugehört hast. Pass gut auf dich auf und bis zur nächsten Folge.